Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Gleich und in der heutigen Folge geht es um positive Psychologie. Das ist wieder so ein Thema, bei dem wir uns grundsätzlich mit dem beschäftigen, was uns Menschen ausmacht und wie wir gut miteinander umgehen können. Ich sage wieder, weil es in diesem Podcast oft um ganz grundsätzliche Fragen des menschlichen Zusammenlebens geht. Vertrauen, Fortschritt, Spiel, Transformation, Inner Development, das waren zum Beispiel die Themen der vorangegangenen Folgen. Heute geht es mir um die Frage, warum sollte man sich für positive Psychologie interessieren, wenn man Veranstaltungen gestaltet, organisiert, moderiert? Welche Beiträge zu lebendigen, wirkungsvollen Events lassen sich daraus für die Praxis ableiten? Heute zu Gast ist Bertram Strolz aus Vorarlberg, der als Pädagoge und Psychotherapeut seit 30 Jahren Menschen begleitet. Ich bin auf Bertram aufmerksam geworden, weil er eine Akademie für positive Psychologie gegründet hat, was ich super spannend finde. Auf seiner Webseite las ich den Satz: Mein Interesse an so vielem, was die menschliche Gemeinschaft ausmacht und gedeihen lässt, und an den persönlichen Besonderheiten des Menschen, ließen mich immer wieder neue Formen der Begleitung und neue Menschenkulturprojekte entwickeln. Mit diesen Hinweisen auf Gemeinschaft und Menschenkultur hatte er mich vollends am Haken. Herzlich willkommen, Bertram.
Hallo. Grüß dich, Michael. Hallo.
Bertram, erstmal eine Klärung. Wie definierst du positive Psychologie?
Positive Psychologie ist ein Forschungsgebiet. Es ist ein neues Forschungsgebiet in der Psychologie, das sich fokussiert auf die Frage, wieso es Menschen gut geht. Was ist, wenn Menschen sagen, wenn man sie fragt, und wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich habe ein erfülltes Leben. Ich habe ein gelingendes Leben. Und was da dahinter steckt, weltumspannend, das ist eigentlich der Inhalt dieser Forschung. Und was ganz beeindruckend ist, kombiniert auch mit philosophischen Hintergründen, kombiniert auch mit theologischen Hintergründen, einfach das, was Menschheitswissen, Menschheitsgeschichte betrifft, das erforscht positive Psychologie. Das ist höchst spannend.
Kombiniert mit Philosophie? Inwiefern?
Ja, dass es einfach Menschheitswissen gibt, Menschheitsweisheit gibt, das schon sehr alt ist. Zum Beispiel Aristoteles ist eine der Hauptquellen philosophisch, die in der positiven Psychologie weiter erforscht wird. Auch die Stoiker. Also alles, was sich sozusagen in der Menschheitsgeschichte auch zum Guten gewandt hat, was tugendhaftes Leben ist, was ein gelingendes Leben ist, das wird weit zurück auch in den alten Schriften erforscht und das mit psychologischen Erkenntnissen verbunden. Und vor allem was auch jetzt seit einigen Jahren möglich ist, wir können ja ins Hirn hineinschauen durch die Computertomographie, was auch neurowissenschaftlich nachweisbar ist. Und das gibt einen unglaublich großen Wissensstock, eine Wissensbasis, die meiner Meinung nach so wie eine Metatheorie entwickeln lässt, was den Menschen wirklich ausmacht im Innersten.
Diese Wissensbasis wollen wir dann anzapfen in deiner Person. Früher hat die Psychologie ja alles Mögliche als Krankheit definiert und sich vor allem mit den seelischen Schäden beschäftigt. Und dann kam der Amerikaner Martin Seligman und begründete die positive Psychologie. Heißt das, von nun an die dunklen Seiten und die seelischen Krankheiten auszublenden und alles rosarot zu färben? Es gibt ja auch diesen Begriff der toxischen Positivität.
Auf keinen Fall. Also toxische Positivität ist genauso krankmachend wie auf ewig Defizit und nur in der Opferrolle bleiben. Was die Psychologie zu Recht gemacht hat, ist ja in ihrer Geschichte einmal zu schauen, wie man Menschen helfen kann, denen es nicht gut geht, die unter Störungen leiden, die psychische Erkrankungen haben. Ganz, ganz wichtig. Nur was gemacht wurde, ist, dass hauptsächlich auf das fokussiert wurde und dort auch forschungsmäßig geblieben wurde. Und die Erweiterung, Martin Seligman ist ja einer der bekanntesten und berühmtesten Depressionsforscher, hatte dieses Konzept der erlernten Hilflosigkeit entwickelt, was ja grundlegend gemeinsam mit der kognitiven Verhaltenstherapie zu ganz großen und gut anwendbaren Behandlungsmethoden für depressive Klientinnen und Patientinnen gebraucht werden konnte. Und die Überlegung ist eigentlich, wenn wir Hilflosigkeit erlernen können, geht es vielleicht auch, dass wir Zuversicht erlernen können, dass wir Glück erlernen können. Wie geht denn das? Und auf das wurde fokussiert. Und das war bis vor 24 Jahren, bis Martin Seligman das gegründet hat, war das kein Thema der Forschung. Und das ist eigentlich eine Erweiterung. Es ist kein Entweder-Oder, es ist eine Erweiterung der Forschung.
Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Klarstellung. Es gab so diese Welle des sogenannten positiven Denkens. Mir fällt da auch ein Buchtitel ein, Positives Denken macht krank, weil das dann auf Verdrängung beruhte. Also, dass man all das, was einem gerade auch an sogenannten negativen Gefühlen widerfährt, Angst, Wut etc., dass man das dann ausblenden sollte. Und wir schauen jetzt nur noch auf das Positive. Und das hat offensichtlich Menschen auch krank gemacht.
Das ist auch ein Humbug. Ich bin Psychotherapeut seit 30 Jahren und wegzuschauen, das Leid zu verneinen, das Leid zu verdrängen, den Schmerz zu verdrängen, ist absoluter Humbug. So funktionieren wir Menschen auch nicht. Also so geht es auch hirntechnisch nicht. Es gibt von Daniel Siegel, einer der bekanntesten Gehirnforscher, gibt es diesen Satz, was Negativität, also negative Emotionen betrifft, Schmerz, Leid, da gibt es den Kernsatz, name it to tame it, benenne es, um es zu zähmen. Also benenne diese Dinge, die auch nicht gut sind, vor allem emotional. Nur das Hirn hat dann so einen Automatismus und fragt dann relativ schnell, und was ist jetzt? Jetzt, was machen wir daraus? Und das ist die Entscheidung. Es gibt für diese auch Interventionstools, die in der positiven Psychologie entwickelt wurden. Es gibt nicht die Gefahr einer negativen Auswirkung, aber es gibt absolut die Gefahr in einer Anwendung im falschen Zeitpunkt. Wenn ich jetzt große Sorgen um irgendetwas hätte, wir könnten dieses Gespräch nicht in dieser Dimension führen. Das müsste benannt werden. Wir müssen zuerst drüber reden. Okay, und dann ist eventuell die Möglichkeit zu sagen, okay, und was machen wir jetzt draus? Was ist jetzt? Diesen Schritt darf man auf keinen Fall übergehen. Nur, was die Konklusion daraus ist, wir sollten auch nicht zu lange in diesem Leid und in der laufenden Wiederholung dieses Leids bleiben. Dann wird es zu einem Erlernten, dann verlieren wir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, dann wird es Ohnmacht, dann wird es resignativ und das ist Gift. Und da kommt es zur Erweiterung. Das ist diese schöne Ergänzung der ressourcenorientierten Therapierichtung und eben auch der Forschung der positiven Psychologie.
Dafür hat ja Martin Seligman ein Modell vorgestellt, das auf Englisch PERMA abgekürzt wird. Und diese Abkürzung steht zum Beispiel für positive Emotionen, für andere Themen. Aber ich fände es ganz spannend mit dir, Bertram, mal diese 5 Buchstaben, diese 5 Dimensionen des PERMA-Modells durchzusprechen und zu überlegen, was könnte das für Veranstaltungen bedeuten? Also für Zusammenkünfte von Menschen, für dieses Zusammensein, manchmal mit vertrauten Personen, manchmal sind es auch ganz Fremde, die bei einem Kongress zusammenkommen. Fangen wir mal an mit dem P. Was sind positive Emotionen und wie kann man sie kultivieren, eben auch bei Veranstaltungen?
Also positive Emotionen, da hat die Barbara Fredrickson ja großartiges in ihrer Forschung geleistet. Es ist zum Beispiel Freude, es ist Vergnügen, es ist Ehrfurcht, es ist Dankbarkeit, das sind all diese Dinge, die sich auch neurobiologisch niedergeschlagen haben im Fühlen von Ereignissen, in eine Resonanz gehen mit einem Gegenüber, mit Ereignissen, mit Musik, egal was, mit Räumen. Das löst in uns etwas aus. Und dieses Erzeugen von Emotionen, das führt wieder zu Handlungen. Also da sind wir mal im Grundlegenden der emotionalen Mechanik sozusagen im Menschen. Und positive Emotionen haben eine unglaubliche Kraft, motivierend zu sein und auch für Zuversicht zu sorgen, also etwas gestalten zu können. Was wir entdeckt haben in der ganzen Geschichte ist, dass wir Menschen unter einem sogenannten Negativity Bias stehen, also wir sind fokussiert auf die sogenannten negativen Emotionen, wobei ich gleich revidieren möchte, negativ heißt nicht, die müssen weg, negativ heißt, es sind Emotionen, die uns schützen lassen, Angst zum Beispiel. Es sind Emotionen, Wut, Ärger, die eine Reaktion auslösen, um uns Schutz zu gewährleisten. Nur die wirken viel stärker. Die wirken ein 3- bis 4-fache stärker wie sogenannte positive Emotionen. Und diesen Ausgleich zu schaffen, dass wir diese Emotionen regulieren können, also die sogenannten negativen, für das brauchen wir positive Emotionen. Also Zufriedenheit zum Beispiel erzeugen ist die Grundlage Dankbarkeit. Wenn wir Zufriedenheit erzeugen wollen, dann können wir uns ab und zu überlegen, okay, für was sind wir denn in unserem Leben dankbar? Und ich glaube auch in Treffen, Kongressen, Gemeinschaften eine Positivität zu erzeugen, die Erreichbares möglich macht und so weiter. Das finde ich eine Grundlage von Zusammenkünften.
Wie würdest du es machen, wenn du jetzt der ausgewählte Moderator wärst und da sitzen 500 Menschen vor dir und du möchtest dieses du hast gesagt, erzeugen, also zumindest einen Raum schaffen, dass es entstehen kann. Positive Emotionen. Hast du Ideen, Übungen, Interventionen?
Ja, schon. Ich frage zum Beispiel, wenn ich Vorträge eröffne oder auch Workshops und so weiter, ich frage oft, auf was freut ihr euch heute noch oder die nächste Zeit? Das ist eine wissenschaftlich untersuchte Intervention aus der positiven Psychologie, Vorfreude zu erzeugen. Irgendetwas Positives in die Zukunft zu setzen, auf das wir zugehen wollen. Mein Gott, das kann am Abend Treffen sein mit Freunden, das kann am Wochenende ein Ausflug sein. Egal, auch diese kleinen Dinge. Aber das, was es in dem Moment macht, in dem Moment erzeugt es erstens einmal eine ordentliche Prise Dopamin, das ist das sogenannte Glückshormon, das ist nachgewiesen. Und wenn ich das regelmäßig mache, dann entsteht eine Stimmung der Vorfreude und die Regelmäßigkeit bringt mir eine Haltung der Zuversicht. Das heißt, ich sehe immer wieder was Positives in der Zukunft. Und Vorfreude regelmäßig angewandt ist zum Beispiel das Training für eine zuversichtliche Haltung. Und dann geht's wieder ins Große. Also solche Übungen kann man machen. Oder ich frage auch oft, auch wenn ein paar hundert Menschen im Auditorium sitzen, überlegt euch einmal kurz, für was ihr im Leben dankbar seid. Und du kannst dir nicht vorstellen, nur schon die Stimmung, die im Saal entsteht, wenn das ernsthaft nachgedacht wird, ist ganz was Besonderes.
Wie nimmst du es wahr, dieser Stimmungswechsel? Wie nimmst du die Menschen vorher wahr? Wie nimmst du sie hinterher wahr?
Ja, du kannst dir vorstellen, wenn du nachfragst, auf was freut ihr euch? Und dann lasse ich oft auch die Menschen überlegen und sich austauschen. Sagt es einmal. Oder es meldet sich jemand und sagt, ja, ich freue mich, mein Enkelkind kommt morgen auf Besuch und so weiter. Da geht's bei allen gleich auf. Also geht's wie ein Fotoalbum auf bei allen. Und das entsteht als Atmosphäre im Raum. Und wenn ich dann zum Beispiel nach der Dankbarkeit frage, dann wird's verinnerlichter. Und wenn man den fragt, was sind denn so die Themen, für die ihr dankbar seid? An erster Stelle kommt meistens Gesundheit. Dann immer auch Beziehung. Meine Beziehung, meine wertvollen, meine gelingenden Beziehungen. Und dann kommt immer auch Sicherheit, Friede, Natur und so weiter. Und du merkst, nur schon die Fragestellung bringt die Themen, bringt die Themen des Nachdenkens und das bringt wieder die Emotion. Und auf dieser Grundlage, dass ich gesund bin, auf dieser Grundlage, dass wir hier Frieden haben und so weiter und so fort, auf dieser Grundlage entsteht für diesen Moment eine Zufriedenheit. Und ich glaube, eines der größten Probleme, die wir haben momentan in der gesellschaftlichen Klimakrise, ist die Unzufriedenheit. Und da kam ein Gegenwirk. Natürlich nicht inflationär, dass ich jetzt jede halbe Stunde fragen muss, so, für was bin ich denn in meinem Leben dankbar? Aber regelmäßig gesetzt, laut Forschung von der Barbara Fredrickson, einmal in der Woche bewusst sich zu überlegen, für was bin ich in meinem Leben dankbar? Und das kann ich in Veranstaltungen natürlich mutig einsetzen. Das braucht aber Mut. Also, seit ihr mit dem beschäftigt habt, zu Beginn schon braucht, was denken die jetzt, wenn ihr da fragt, für was seid ihr in meinem Leben dankbar? Oder in Supervisionsgruppen, egal in welchen Formaten, hat das eine unglaublich tolle Wirkung.
Der Widerstand könnte ja auch damit zusammenhängen, dass es eben diesen Fokus gibt, immer wieder auch in Gesprächen auf das, was nicht gelingt, das, was noch nicht da ist, das, was gerade schlimm ist in der Welt. Und dass es erstmal vielleicht auch wie mühsam ist, den Fokus auf was anderes zu lenken, weil es auch ungewohnt ist. Könnte das der Grund sein?
Ja, mühsam und teilweise ambivalent, also widersprüchlich, oder? Was will er denn jetzt mit Dankbarkeit? Also die Welt hat wirklich andere Sorgen. Nur für mich ist das wie ein Ernährungsprinzip. Also für mich sind positive Emotionen wie die Vitamine fürs Hirn. Und er sagt ja auch, wenn eine Grippewelle kommt oder so, jetzt müssen wir gesund essen. Und das ist auf der psychischen Ernährung genau dasselbe. Wenn ich mich zutiefst nur füttere mit diesem Dystopischen, mit dem Negativen, dass eh alles den Bach runtergeht und so weiter. Das ist ein Ernährungsmodell, da kann der psychische Blutwert nur schlecht werden. Geht nicht anders. Heißt aber nicht auf der anderen Seite, dass ich es schön rede. Das ist für mich ganz das Entscheidende. Das wäre wieder toxische Positivität. Das wäre Verdrängung.
Es wurde mir vorgeworfen, als ich den sogenannten konstruktiven und lösungsorientierten Journalismus in Deutschland bekannt gemacht habe, dass man gesagt hat, also nachdem die Medien dauernd alles schwarz färben, kommst du jetzt mit der rosaroten Brille. Und das ist überhaupt nicht so, sondern der konstruktive Journalismus lenkt einfach die Aufmerksamkeit auf die Initiativen, Projekte, wo etwas gelingt, wo etwas nach vorne geht. Weil dieser Teil auch in den Medien, die auch diesen Negativneigung, diese Negativity oder Negative Bias haben, einfach ausgleicht und sagt, lass uns auf beides gucken, auf die Probleme und auf die Lösungen. Aber erstmal kommt da so ein Widerstand. Ich glaube, und das wäre eine Frage an dich, dass vielleicht auch was damit zu tun hat, dass wenn einer negativ ist oder sehr kritisch negativ, dann gilt er als intelligent. Und wenn einer auf das schaut, was gelingt, dass man denkt, naja, der ist halt ein bisschen naiv.
Ein bisschen Dummchen oder so, genau. Redet sich halt schön und so weiter. Ja, natürlich. Diese Ernsthaftigkeit des Negativen, aber das ist ja auch richtig so. Und ich mag dieses Wort, das du jetzt verwendet hast, dieses Konstruktiven, oder? Das ist vielleicht ein bisschen ein Dilemma auch der positiven Psychologie, auch wenn es heißen würde, positiver Journalismus, oder? Dieses Good News, das ist alles gut. Nur Good News nützen auch nichts. Aber das, was du richtig sagst, ist es konstruktiv, weil unser Hirn ist so gebaut, es ist ein Lösungsorgan. Das fragt ihr gleich, wenn es ein Problem präsentiert bekommt. Es fragt ihr relativ schnell, und jetzt? Und jetzt? Was ist jetzt? Was machst du jetzt? Und für diese Frage Antworten, Tools aufzuarbeiten, das ist konstruktiv. Und auch für Problemstellungen, die man hoffentlich gut journalistisch recherchiert, auch recherchiert, was denn die Lösungen sein könnten oder wo auf der Welt es eventuell Lösungen gibt, das macht wieder Zuversicht. Und Zuversicht ist die Grundlage, überhaupt den nächsten Schritt zu gehen. Sonst kommt resignativ. Und ich glaube, da liegt konstruktiver Journalismus drinnen oder auch konstruktiver Umgang in der Psychotherapie mit Problemen. Das geht ja auch nicht anders.
Führt uns das zu dem nächsten Buchstaben in dem PERMA-Modell, das E. Im Englischen heißt es Engagement. Was verstehst du darunter? Und auch wieder, was könnte der Transfer in den Bereich der Veranstaltungen sein?
Ja, Engagement heißt auf der individuellen Seite, dass ich mir bewusst bin meinen Kompetenzen, ich bin mir bewusst meinen Stärken. Ich weiß, wie ich wirke und wie ich gestalten kann, wo ich mich engagieren kann. Das ist so der Punkt individuell. Das gibt so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und die nächste Hülle darum ist sozusagen dieser Beitrag für etwas Größeres Ganzen. Ich engagiere mich nicht nur für mich, ich engagiere mich für etwas, was größer ist als ich selber. Gemeinwohl. Ich bin in einem Verein. Wenn Meetings veranstaltet werden, die auch ein Thema haben, wir sind gemeinsam mit diesem Thema. Auch dieses gestalttheoretische Prinzip, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das gibt so ein Gefühl der Gemeinsamkeit. Und das ist auch Menschheitsgeschichte wieder. Die großen Dinge wurden gemeinsam geschaffen. Und dieses Engagement ist eine tiefe, tiefe Quelle von Wohlbefinden. Das PERMA-Modell ist ja sozusagen, es ist ein Säulenmodell für das Gefühl von Wohlbefinden. Wellbeing haben sie es genannt. Ja. Und jetzt Flourishing, so dieses, wenn Menschen aufblühen. Menschen, die sich zum Beispiel ehrenamtlich betätigen in der Gesellschaft, die leben deutlich länger und sind deutlich gesünder in ihrem Leben und geben auch bekannt in Interviews, sie sind deutlich mit dem Gefühl eines erfüllenden Lebens ausgestattet. Das ist Engagement.
Und das sagt auch die Sinnforschung. Also ich habe jetzt viel gelesen, auch von Tatjana Schnell, die bekannte Sinnforscherin ist, die eben gesagt, dass eine Quelle für Sinnerfüllung eben dieses Betrachten auch des großen Ganzens ist. Dass ich über meine persönlichen Bedürfnisse hinausgehe und einen Beitrag für das Große leisten.
Ja, das ist die Sinnquelle. Das ist auch das, was generativ wirkt, oder? Das ist das, was ich jetzt beitrage. Heißt ja nicht, dass das in meinem Leben schon die Riesenwirkung tut. Aber ich mache jetzt meinen Teil in meinem Leben für das größere Ganze. Tatjana Schell ist ja so die Sinnforschungszentrale. Wenn ich es rein auf das Prinzip Gesundheit herunterbreche, die Menschen, die sich da engagieren, sind einfach gesünder und wohlbefindlicher. Also für mich ist es schon einer der Hauptquellen, das zu tun. Und ich glaube, gerade wenn es in Richtung Veranstaltung geht, wenn es in Richtung Sinnstiftung geht, das in den Vordergrund zu rücken, also da ist ganz viel Potenzial und da ist auch ein Riesenhebel drinnen, finde ich, für die notwendige, um die Not zu wenden, gesellschaftliche Entwicklung, diese Initialzündungen wiederzusetzen.
Was ich beobachte im Veranstaltungsdesign ist, dass diese Selbstwirksamkeit oft gar nicht eingeladen ist, weil die Menschen dann passiv da sitzen in Reihen und bespielt werden. Jetzt bleiben wir aber konstruktiv. Wie kann sie denn eingeladen werden? Wie bringt man Menschen in diese Eigenmacht, in diese Selbstwirksamkeit, um da so Ohnmachtsgefühle gar nicht erst aufkommen zu lassen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Wirksamkeit in diesem sogenannten Kleinen das Entscheidende ist. Oder? Ich bin oft, gerade wenn auch Kongressen diese großen Themen, diese gewichtigen Themen, da kriege ich oft das Gefühl, boah, das ist alles so groß. Was nützt es schon, wenn ich... Und ich glaube, diese Darstellung, dass diese kleinen Dinge im Alltag, diese freundliche Zugewandtheit zu Menschen an sich, dieses gemeinsame Befassen mit einer Thematik, dieses planender Umsetzung, was kann ich in meinem Leben, in meinem Umfeld bewirken, ich glaube, das ist das Entscheidendste. Und da, finde ich, hat auch die positive Psychologie in ihrer Forschung extrem viel beigetragen mit diesen Kleinen, die auch teilweise eben fast als Naivität, fast als zu klein, als das ist ja fast banal bezeichnet wird, dass das der Beitrag sein kann. Und das führt zu einer Bewegung. Auch wenn das Kongresse sind, wo ich mal zuhöre, ich höre gern, irrsinnig gern einem guten Vortragenden zu, ja, und lass mich berühren, lass mich inspirieren. Nur der Transfer nachher in mein Leben, dieses regelmäßige Tun, dieses regelmäßige Umsetzen, das ist das Entscheidende. Es ist Tun.
Dieses Tun findet ja oft im sozialen Zusammenhalt statt mit anderen. Und da kommen wir zu dem R im Perma-Modell. In Englisch sind das dann die Relations, also positive Beziehungen. Wie ist das gemeint? Was sind positive Beziehungen und wie kann man sie für Veranstaltungen sehr konkret in dem Moment schon wirksam machen?
Da sind wir im Kern des Menschseins. Also Perma, wenn man sich vorstellt, diese 5 Buchstaben oder das R ist in der Mitte und es ist für mich vielleicht zufällig entstanden, aber in meiner 30-jährigen beruflichen Laufbahn auch als Psychotherapeut, es ist immer Beziehung, die zählt. Es ist immer die Beziehung. Und wenn diese Beziehung noch mit Rahmenbedingungen von Vertrauen, Zugewandtheit bestückt ist, dann ist es Positive Relationship. Diese positiven Beziehungsnetzwerke sind Grundnahrungsmittel für den Menschen. Ohne das geht gar nichts. Wir leiden am meisten, wenn Beziehungen brüchig werden. Und wir sind am glücklichsten, wenn Beziehungen gelingen. Das ist die Grundlage. Ohne das geht nichts. Wir sterben an Einsamkeit. Alleine kann der Mensch nicht. Und ich glaube, das in den Fokus zu setzen, einer jeden Veranstaltung, einer jeden Begegnung, das ist für mich immer der Mittelpunkt. Begegnung.
Wie geht das ganz praktisch? Die Menschen kommen ja nicht nur mit den positiven Gefühlen, den sogenannten, sondern zum Beispiel auch mit Befürchtungen. Werde ich hier gesehen? Werde ich hier akzeptiert? Werde ich hier gemocht in meiner Eigenart? Darf ich hier was beitragen? Darf ich hier auch kritisch sein? Also wie kann man durch die Moderation, durch das Design von Events unterstützen, dass die Menschen tatsächlich in eine positive Beziehung kommen, die sich teilweise ja noch gar nicht kennen?
Ja, dass zum Beispiel so kleine Begegnungen möglich sind. Man kann Formate schaffen, wie wir vorher angedeutet haben, mit den kleinen Fragen nach der Vorfreude, nach der Dankbarkeit, dass man kurz in Austausch, links, rechts, vorne. Man muss teilweise die Leute auch reinschupfen, oder? Man ist sich einfach nicht immer so sicher, oder? Das darf man auch zugeben dürfen. Wichtig ist dieses Name it to tame. Ich darf zugeben dürfen, dass man jetzt da schon ein bisschen umschauen muss, zuerst und nicht ganz so sicher bin. Nur wie ich gesehen werde, das macht wieder das Ansehen aus, ob mir zugehört wird, das macht das Gefühl der Zugehörigkeit aus und so weiter. Das sind auch diese großen Resonanzkonzepte. Und da Formate zu schaffen, wo das immer wieder in kleinen, auch machbaren Dingen möglich ist. Es steht nicht jeder gleich vor 600 Leuten auf und sagt irgendwas persönlich, oder? Aber eventuell dem Nachbarn, der neben mir sitzt, der hinter mir sitzt, die irgendwas zu sagen, in einen Austausch zu kommen, das können so Grundvoraussetzungen sein des Wohlbefindens.
Das M neben dem R steht für Meaning, also für Sinn. Wir haben den schon ein bisschen angesprochen. Da gibt es aber auch viele Missverständnisse, so dass es den Sinn gibt und den muss ich jetzt lernen. Und wenn ich den kapiert habe, dann weiß ich, was der Sinn des Lebens ist. Wie verstehst du Sinnhaftigkeit in der positiven Psychologie?
Also beim Perma-Modell wurde ja das M gewählt für Meaning. Im Deutschen gibt es ja nur das Wort Sinn. Im Englischen gibt es hier Meaning, das heißt Zusammenhänge erkennen. Ah ja, stimmt, jetzt habe ich es verstanden. Oder wir kennen das Gefühl, wenn man es gecheckt hat. Oder so, ah ja, stimmt, boah. Das ist ja zutiefst erleichternd und ist ja sozusagen schon wieder der nächste Schritt für Fortschritt. Ja, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich ans Nächste gehen. Das ist Meaning. Und im Englischen gibt es den Begriff des Purpose. Das hängt tief zusammen mit dem Engagement, dieses Gefühl, einen Beitrag zu leisten, etwas für etwas Größeres Ganzen. Das gibt mir so ein sattes Gefühl von sinnvoll, voller Sinn zu sein. Das, was ich tue, hat eine Wirkung auf das größere Ganze. Meine Familie, wenn man Kinder hat, es geht weiter. Also dieses Gefühl, das ist zutiefst erfüllend. Sinn entsteht oft nicht aus positiven Emotionen. Es entsteht oft im Durchgehen von sehr schweren, sehr herausfordernden, teilweise Leitsituationen und dann danach rückblickend zu sagen, okay, durch das ist das und das entstanden. Durch das und das habe ich das gelernt. Dann hat das auch einen Sinn. Und das ist wieder die Möglichkeit, es zu integrieren, auch wenn es unglaublich schwer war. Und da möchte ich jetzt gleich dazu erkennen, auch als Psychotherapeut ist mir ganz wichtig zu sagen, bitte immer den richtigen Zeitpunkt nach dieser Sinnfrage zu wählen. Ich begleite viele Menschen, die schwer krank sind, krebserkrank und so weiter, nach Schlaganfällen, Herzinfarkten, einfach schlimm. Und dort zu sagen, ja, du wirst schon sehen, das macht dann schon Sinn, das ist zynisch. Obwohl es inhaltlich stimmt, aber im Abstand, Rückschau, immer wieder auch gut den Sinn dahinter zu sehen. Das ist mir sonst so ganz wichtig zu sagen. Positive Psychologie ist für mich keine Schule. Es ist für mich, wir haben es jetzt erkannt und wir wissen, was richtig ist, sondern im Prinzip ist es ein Forschungsgebiet über die verschiedenen Schulen, einmal anzuschauen. Und Viktor Frankl ist für mich der Godfather of Psychotherapy. Also der hat es einfach checkt. Immer wieder diese Übung machen, auf was freue ich mich, gibt der Zukunft auch etwas, was gut ist, auch etwas, auf das ich mich freue. Und das gibt eine Haltung der Zuversicht. Und dadurch werde ich resilienter im Durchgehen von Herausforderungen, Belastungen, auch Leid. Der Viktor Frankl sagt ja, ich finde das Wort so schön, er sagt ja, das ist Leidenskompetenz. Er beschreibt es als Leidenskompetenz. Die Kompetenz, auch Leiden durchzustehen, ist für ihn der Mittelpunkt von psychischer Gesundheit. Diese Begrifflichkeit, die verbinde ich zutiefst auch mit positiver Psychologie, und das ist ja so ein bisschen mit dem Namen, muss man es da oft erklären, was es nicht ist. Das stört mir ein bisschen daran, aber mit der Verbindung finde ich es extrem schön, und deshalb gibt es nicht nur die Resilienz, dass ich sozusagen wieder zurückkehre in meinen vorherigen Zustand des Gesunden, sondern auch daran zu wachsen, und das nennt man posttraumatisches oder stressbedingtes Wachstum auch. Auch das ist neurobiologisch fundiert, und das beschreibt dir der Viktor Frankl zutiefst. Durch sein Leben und seine Lebenshaltung.
Wir haben noch einen Buchstaben. Im Englischen ist es das A. Ich habe das jetzt übersetzt mit Erfüllung, aber ich weiß gar nicht mehr, wofür das A steht.
Accomplissement im Französischen wird ersetzt mit Erfüllung. Das gefällt mir sehr gut. Accomplishment heißt auch Erfolg, Zielerreichung. Ich brauche immer wieder das Gefühl, es ist das fertig, es ist abgeschlossen, es ist getan. Das gibt ein Gefühl der Zufriedenheit, das ist Accomplishment. Also dieser Buchstabe oder dieses Accomplishment wird viel angewandt, auch für mich, auch in der Teamentwicklung und so weiter, dass man immer wieder sagt, hey Leute, das ist fertig. Oder ich bringe oft ein als Beispiel im Haushalt, Spülmaschine ist eingeräumt, Geschirr ist im Kasten, fertig, erledigt. Das gibt in dem Moment ein Gefühl der Zufriedenheit. Wenn ich immer wieder, währenddem ich etwas mache, schon an das Nächste denke, also ich komme nie zu einem Punkt, es ist abgeschlossen, das ist ein Dauerstress im Hirn. Ist für mich eine der Hauptursachen für Burnout. Hauptursachen. Nie fertig. Das ist sozusagen dieser lebenspraktische Teil. Und das Gefühl des Erfülltseins, das hängt wieder zutiefst zusammen mit Sinnstiftung. Kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, wenn man einfach einen unglaublich tollen Arbeitstag hinter sich hat, vieles ist gelungen, man sitzt am Abend hin und denkt, Mensch, also einfach cool. Das war so eine tiefe Zufriedenheit. Man ist zwar müde, aber so tief zufrieden, das ist für mich dieses Gefühl des Erfüllten. Und für mich hängt das auch ganz tief zusammen mit der Positive Relationship, das ist so ein Gefühl des Heimkommens, des Daheimseins in mir, mit meinen Kompetenz, mit meinem Tun, mit meiner Wirksamkeit und auch in meinem Beziehungsgefüge. Da fühle ich mich ganz erfüllt.
Ich hoffe, ich nerve nicht, wenn ich auch danach frage, wie man das auch auf Veranstaltungen, auf das Design von Veranstaltungen übertragen kann. Also wie kann man den Teilnehmenden, vielleicht auch den Veranstaltenden, mit einem guten Design, mit einem guten Ablauf auch dieses Gefühl, es ist fertig, geben und gleichzeitig die Menschen aber auch in einen Prozess entlassen, dass es noch weitergehen darf, dass es noch weiter wirkt. Du sprachst von der Inspiration, also Dinge, die wir mitnehmen. Und auch die Hirnforschung sagt ja, dass nach einem intensiven Erlebnis das Gehirn nicht mehr ganz das gleiche ist wie vorher. Das heißt, es passiert etwas. Nach diesem Dilemma möchte ich dich fragen zwischen es fertig machen wollen, damit dieses Gefühl der Zufriedenheit kommt, und aber den Prozess, der weitergeht, gleichzeitig anzustoßen.
Ich glaube, dass es einen Zwischenraum braucht. Das muss man auch moderativ gut machen, oder? Das ist jetzt abgeschlossen, ist getan, sei das vom Speaker oder von der Moderation und so weiter. Und dann in eine kurze Verinnerlichung, dass das ein Übergang für das Nächste geschaffen wird. Das braucht unser Hirn. So einen kurzen Moment, nicht vom einen ins Nächste. Dieses überschneidende Modell, etwas noch zu machen und schon ins Nächste zu gehen, das packt unser Hirn nicht. Das macht Cortisol, nachgewiesen, das macht Stress. Und da den Moment eines kurzen Nachdenkens, eines kurzen Verinnerlichen und dann aus dem heraus ins Nächste zu gehen, ich glaube, das wäre für Veranstaltungen ganz wichtig. Das kann mit Musik sein, das kann mit einer kurzen Stille sein. Und das kann man moderativ, finde ich, sehr gut lenken und dadurch auch für das Nächste wieder den Raum zu öffnen. Das ist ein wichtiger Teil.
Ich glaube, was uns da entgegenstehen könnte, ist das Gefühl, dass wir mehr schaffen, wenn wir in dem einen noch sind und schon an das andere denken. Wir sind noch in der Veranstaltung und checken aber schon unsere E-Mails oder unseren Weg nach Hause, dass das so eine Pseudo-Effektivität ist.
Ja, es ist pseudo, weil unser Hirn nicht so konstruiert, Punkt. Also wir haben nicht das Organ für das. Das müssen wir, glaube ich, am meisten noch lernen oder mehr lernen und so weiter. Kommt aber ganz massiv, dass man da ganz diszipliniert, im Fallberg sagt man ganz klar, eins nach dem anderen. Also eines nach dem anderen. Und das ist eigentlich die Beschreibung unserer Gehirnkonstruktion. Es liebt es, etwas eines nach dem anderen zu machen. Und wenn wir das tun, ersparen wir uns ganz, ganz viel Cortisol, also Stresshormon, weil dann das Hirn das Gefühl hat, es ist machbar. Und wenn viele Gestalten offen sind, dann kriege ich auf einmal das Gefühl, es nützt dir nichts, was ich tue. Ist eh nie fertig. Und das ist so eine Grundhaltung für Burnout. Also das entdecke ich, wenn ich Menschen mit Burnout begleite. Ganz, ganz viele über Wochen, wenn nicht Monate, hatten die das Gefühl, es ist nie genug, was ich tue. Und es kommt dadurch, weil wenig Disziplin war, Dinge fertig zu machen und das nächste zu beginnen. Das ist jetzt so eine neurobiologische Grundlage. Und ich glaube, das kann man transformieren, auch auf Veranstaltungen und so weiter, dass das zu einer guten, verdaubaren oder verarbeitbaren Menge wird. Ich kenne ja viele Kongresse, dort sind tak, 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 ein Vortrag nach dem anderen, du, nach dem dritten Vortrag, bist du nicht mehr aufnahmefähig, es ist einfach zu. Und wenn dann noch ganz viel Negatives kommt, dann wird das ganz zu, da schützt sich das Hirn und denkt sich, also da ist... Das Essen immer fertig aus, oder? Da kann man noch fünfmal schöpfen, den Teller ist jetzt nichts mehr. Aus satt. Und ich glaube, das muss man berücksichtigen bei Veranstaltungen.
Also, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, zu verdauen, was man gehört hat, was man erfahren hat und für sich, du sagst, verinnerlichen. Also, dass ich es wirklich verstehe, da kommt wieder dieses Meaning. Was bedeutet das denn für mich, dass man einen Rhythmus schafft, wo diese Bedeutung überhaupt entstehen kann?
Was sind die Zusammenhänge? Da können diese Flüsterrunden oder diese sich kurz austauschen, zu reflektieren, oder? Ich vergleiche das sehr gerne auch mit körperlichem Training, oder? Beim körperlichen Training, wenn ich ein guter Sportcoach bin und jemanden begleite, dann teile ich das Trainingsprogramm auf den Pausen auf. Weil der Muskel wächst in der Pause und nicht im Training. Und das Hirn, also das Wissenswachstum wächst in der Reflexion. Das heißt, beim Muskel ist es die Regeneration, im Hirn ist es die Reflexion, die es mir ermöglicht, dass das Wissen sich vernetzt, das Neugehörte sich vernetzt. Und für das brauche ich entweder Gesprächsrunden oder einmal eine Stille oder nur eine sprachlose Musik. Auch das, das irgendwie so fast meditativ laufen. Also ich, bei mir ist so und so laufen Pflicht. Also ich schicke jeden, der bei mir im Coaching oder in Therapie ist, schicke ich in Bewegung. Das ist die Grundlage für Gesundheit. Also reflektieren im Laufen ist für mich das Bedeutendste.
Der Lateiner sagt ja, solvitur ambulando, es wird im Gehen gelöst.
Ja, genau.
Und da ist viel dran, ne?
Also extrem viel. Und das haben wir die letzten Jahrzehnte ein bisschen vernachlässigt. Es kommen jetzt ganz moderne Störungen mit dem Walk and Talk oder so, diese Coaching-Geschichten. Aber ich mache das, weil ich arbeite viel mit Jugendlichen. Für die beim Psycho-Onkel zu sitzen, da am Stuhl gegenüber, das ist ja eine furchtbare Ausgesetztheit. Mit dem gehen laufen.
Ich habe auch so eine kleine Weiterbildung als Wandercoach gemacht, weil die Erfahrung dann war, was du gerade gesagt hast, wenn man sich so gegenüber sitzt, Coach und Coachee, dann ist es fast so eine konfrontative Situation. Die kann auch sehr fruchtbar sein, aber für manche Menschen ist es besser, wenn man nebeneinander hergeht und in die gleiche Richtung schaut und geht. Und das scheint sehr erleichtert zu sein. Wir nennen das im Veranstaltungsdesign Gespräch. Man kann dem Ganzen natürlich einen englischen Namen geben, dann klingt es noch wissenschaftlicher.
Aber merkst du es, für mich das sind auch Ergebnisse aus der positiv-psychologischen Forschung, vor allem auch aus den Neurowissenschaften, dass das einfach wiederkommt. Und das ist ja nicht etwas, was neu ist. Deshalb habe ich vorgesagt, es geht zurück in die Philosophie. Da gab es diese Spaziergänge und so weiter und so fort. Und für mich ist noch etwas ganz Entscheidendes, wenn ich für Reflexion, ist ja auch das Nichtssagen, sprich das Schweigen, etwas ganz Bedeutendes für Reflexion. Und wenn man geht, also sich nicht gegenüber sitzt, dann ist Schweigen kein Thema Ich kann ja nebeneinander herlaufen und einmal nichts sagen, 2 Minuten. Überhaupt kein Thema. Aber wenn ich gegenüber sitze und schweige 2 Minuten, ist komisch. Und nur schon dieser Unterschied macht's aus, auch für Veranstaltungen, denke ich, oder wenn du sagst, oder ihr macht diese Gespräche, die Leute mal rauszuschicken, reflektieren zu lassen, wieder zurückkommen zu lassen und so weiter.
Du hast die Stille erwähnt, die ist für manche Menschen ja wirklich auch schwierig. Also wenn du sagst, es wäre gut, auch im Veranstaltungsdesign ab und zu mal dieses Schweigen, die Stille, die Verinnerlichung, die Reflexion einzubauen. Ich habe den Eindruck, es ist leichter geworden, auch Achtsamkeitsübungen einzubauen. Aber es gibt immer noch bei vielen Menschen, wenn es still wird, so eine Art Panik. Wie erklärst du dir aus deiner Sicht die Angst vor dem Schweigen, vor der Stille?
Also wenn du jetzt als Angst bezeichnest, dann ist es wahrscheinlich Angst, irgendwie einen Halt zu verlieren. Gespräch, Ton, Orientierung gibt einmal Halt. Und sich auf sich selber zu besinnen, das wäre ja das Ziel, das ist oft nicht leicht. Man kann ja das mit einer schönen Musik ein bisschen als Orientierung untermalen, um nicht ganz so netzfrei zu sein, also wie unter dem freien Fall. Weil oft ist es ja fast eine künstliche Geschichte, wenn man da jetzt auf einmal 600 Leute oder ein paar hundert Leute schweigen. Das macht schon Atmosphäre. Also das kann je nach Verfassung, je nach Gedanken, je nach Erlebten davor. Kann sein, ich hatte einen Streit daheim, irgendwas Verzweifeltes, gehe da hin und dann wird geschwiegen 5 Minuten. Ja, kann sein, dass es mir in ein Loch reißt. Oder brauche ich vielleicht eher jemanden zum Reden. Also ich glaube, da muss man immer wieder dass das nicht immer Unfähigkeit ist, sondern einfach auch ein Ausdruck der momentanen Situation.
Und diese momentane Situation sollte man auch in der Moderation, die ja flexibel reagieren sollte auf Stimmungen, auf Atmosphäre, wirklich berücksichtigen. Es braucht also viel Empathie für den einzelnen Menschen, aber auch für diese sogenannte Atmosphäre.
Unbedingt, ja. Das zu spüren. Und das eventuell dann auch mutig zu sagen, okay, dann ist das jetzt nicht passend, obwohl es so geplant war. Ich glaube, das ist für Veranstaltungen auch wichtig, so eine gewisse Flexibilität zu haben und das Gespür, diese Empathie zu haben, so, das ist jetzt passend.
Mir gehen noch so ein paar andere Übungen durch den Kopf, wo ich dich gerne fragen möchte. Eine Übung ist ja, dass man könnte die Stärkenidentifikation nennen, also dass man in kleinen Gruppen darüber spricht, was sind denn so meine individuellen Stärken? Würdest du sagen, das funktioniert gut und das ist wirklich stärkend für die Menschen, darüber nachzudenken?
Voll. Ich liebe diese Übung. Ja, also ich mache die gern mit der Emotion Stolz. Wenn du die Frage in einen Raum wirfst, egal wie viele Menschen da drinnen sitzen, sei das in einem Workshop oder in einem großen Kongress, überlegt einmal, auf was ihr in eurem Leben stolz seid, was ihr schon geschafft habt, was ihr in eurer Person an euch empfindet, auf das bin ich echt stolz, was ich kann, Fähigkeiten, was ich schon rückblickend an Herausforderungen gemeistert habe. Ich mache das sehr gern und in ganz wenigen Veranstaltungen sich niemand meldet, frage, möchte jemand etwas sagen? Und da kommen dann oft ganz berührende. Also ich habe zum Beispiel mit IndustriearbeiterInnen gearbeitet. Da ist eine Frau, hat erzählt von ihrer Fluchterfahrung aus Syrien. Und dann gehe ich ins Diagnostische. Was macht diese Frau aus, dass sie das geschafft hat? Und du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Geschenkskorb an Stärken zusammenkommen, wenn aus dem Publikum ganz spontan Mut, Zuversicht, Durchhaltevermögen, Tapferkeit und so weiter und so fort. Und dann sind wir mittendrin in einer Erweiterung der Diagnostik, dass das, was das Leben bisher von mir gefordert hat, auch auf meine Stärken hinweist. Und das ist der Quantensprung für mich in der positivpsychologischen Forschung. Diese Erweiterung der Diagnostik, und die kommt über das Nachfragen von positiven Emotionen wie Stolz zustande. Oder Tugenden, Charakterstärken. Das ist ja ganz ein eigenes Forschungsgebiet in der positiven Psychologie. Diese Charakterstärken, das gehört zu mir. Das sind so diese Dinge und die machen unglaubliche Atmosphären.
Ich bin auch bei deinem schönen Beispiel mit der Frau mit Fluchterfahrungen, die dann von den anderen gespiegelt bekommt, welche Stärken ihr geholfen haben, diese Flucht erfolgreich überhaupt machen zu können. Kann es sein, dass es auch für die Menschen, die dann sich äußern und die eher diesen Geschenkkorb voll machen, dass es aber auch für sie rückwirkt, dass sie so viel Positives in ihr sehen, dass es auch was mit ihnen macht? Also diejenigen, die dieses positive Feedback geben.
Absolut. das ist ein gegenseitiger Gewinn, also ein unglaublich berührender Gewinn. Und vor allem, es ist total ungewohnt, das ist Neuland. Und das wurde auch, zumindest in unserem Kulturkreis, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei uns in Vorarlberg gibt es den Satz, nüt gseht ist genug gelobt. Also nichts gesagt ist genug gelobt oder nicht geschumpfen ist genug gelobt. Das reicht schon. Und das ist ein komplettes Defiziternährungsmodell. Also das ist Junkfood. Von dem leben wir nicht. Wir leben von Zuwendung, wir leben auch von Lob. Wir leben auch von Kritik, nur die Kritik und die ertragen wir nur, wenn wir ein ordentliches Polster an Selbstbewusstsein haben, dann ist Kritik konstruktiv. Sonst müssen wir nie von konstruktiver Kritik reden. Die fällt immer auf den Boden des Selbstzweifels, immer. Aber wenn ich da am Boden habe, auch des Bewusstseins, ich habe gewisse Dinge geschafft, ich bin wirksam, ich habe meine Stärken in mir, das ist Selbstbewusstsein, das ist wieder der Punkt auf Selbstwirksamkeit und vor allem auf die Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich zurückschaue und immer wieder sehe, das und das habe ich geschafft, das sind meine Fähigkeiten, dann entsteht unweigerlich ein Blick in die Zukunft, der mich auch gefühlt das, was sein wird, schaffen lässt. Und die Selbstwirksamkeitserwartung ist wieder die Grundlage für Gesundheit, für ein gesundes Selbstempfinden in der Gegenwart. Also da nehme ich auch als Psychotherapeut lege ich ganz, ganz viel Wert drauf. Und diese Übungen, die sind in jedem Format zu machen. Wir machen die in unserer Ausbildung für positive Psychologie. Die mache ich ganz intensiv, dass wir da die Leute Geschichten nachdenken lassen, was sie in ihrem Leben denn eine ganz besondere, herausfordernde Situation gemacht haben. Und da erzählen die Geschichte und dann bekommen sie auch in diesem kleinen, geschützten Gruppe Zuwendungen. Und das macht jeder, jede. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Bedeutung hat.
Doch, kann ich mir.
Das kannst du dir, genau. Das sagt man so.
Ich mache das oft und das können auch 600 Leute im Saal sein, dass ich die in Vierergruppen sich bringen lasse, einen sogenannten Tetralog, und wo jeder eine bestimmte Zeit hat, von sich zu erzählen, wer bin ich, was macht mich aus. Und dann die drei anderen geben dann eine Minute lang ein positives Feedback. Und ich weiß, wie gut das wirkt. Gleichzeitig kam aber auch schon mal die Frage, ist das dann nicht Schleimerei, wenn ich jemanden, der mir von seinem Leben erzählt hat, wenn ich ihm dann nur Positives dazu sage?
Ja, natürlich. Eine positive Zuwendung, das kann gefühlt gleich einmal zu viel sein. Und das ist gefühlt nicht nur positiv in der Wirkung, das ist fast, nicht nur fast, das ist unangenehm.
Manche weinen dann, weil sie so viel Positives über sich noch nie gehört haben und es gar nicht fassen können, dass das in ihnen ist.
Wobei das Weinen dann eh schon eine positive Reaktion darauf ist, oder das Berührtsein, oder? Und den nicht mehr regulieren zu können, bin überwältigt, oder? Wenn es das Weinen ist. Das andere ist dann wirklich fast schon eine zynische Ablehnung. Also dann wird es zynisch, das kaum ertragen können und dann abwehren, dass es überhaupt so viel Positives gibt. Aber da liegt ein großes Bedürfnis meistens im Untergrund. Grundlegend kann man sagen, das ist für mich wie ein Ernährungsmodell. Wir wissen, welche Nahrungsmittel einfach gesund sind und wo die Vitamine und die Mineralstoffe drinnen sind. Und positive Emotionen, Zuwendung, Stärkenorientierung sind Grundnahrungsmittel, die uns wachsen lassen und die uns gesund halten. Punkt. Da kann einfach sein, dass das in dem Moment, in diesem künstlichen Format des fast befohlenen positiv sein, dass dort zuerst ein Widerspruch drinnen ist. Aber das gilt sensibel gut aufzubauen, dass die Schleusen geöffnet werden, sozusagen das auch aufzunehmen. Und das ist dann der Vorrat. Also für mich ist das in guten Zeiten auch Vorrat tanken, damit ich es zur Verfügung habe, wenn es dann wirklich darauf ankommt. Und ich glaube, diese Formate sind immens wichtig in der heutigen Zeit.
Ich habe dich auch so verstanden, dass es ein Vorrat ist, ein Polster, wenn dann auch diese Kritik kommt, was du nicht gut machst, wo du einen Fehler gemacht hast, wo du noch nicht die Leistung bringst, die wir gerne von dir hätten. Also dass es immer wieder, so höre ich dich, um eine Balance geht und nicht um eine Einseitigkeit auf einer Seite zu bleiben, Kritik oder positiv.
Ganz wichtig. Und man sagt ja auch, wenn im Sommer das Gras wächst, das Heu wird im Sommer in den Heuschober gefahren. Und das versäumen wir oft, dass man in diesen sogenannten guten Zeiten vergessen, diesen Vorrat aufzutanken, damit wir es zur Verfügung haben werden. Und der Punkt ist ja, das wissen wir auch aus der Neurowissenschaften, dass das sogenannte negative Emotionen wie Kritik oder Angstsituation und so weiter ja 3 bis 4-mal so stark wirken wie positive Emotionen.
Woran liegt das eigentlich?
Ja, muss es, das ist Evolution. Negative Emotionen sind dazu da, sind Grundemotionen, die unser Leben schützen. Reaktionen nach sich ziehen, das fragt mich nicht das Hirn.
Dann ist die Falle wahrscheinlich die, dass wir ständig angstmachende Nachrichten bekommen. Also wenn das in der Evolution so war, jemand rennt zum Lagerfeuer, wo wir alle sitzen und sagt, da kommen Säbelzahntiger auf uns zu, dann ist es natürlich total wichtig, Angst zu haben und entweder zu kämpfen oder zu fliehen oder sich totzustellen. Aber jetzt bekommen wir permanent angstmachende Nachrichten von Flugzeugabstürzen, Attentaten, Kriegshandlungen. Und sind permanent in diesem Modus, wo wir uns schützen müssen. Und da sehe ich ein großes Problem. Anders gesagt, aber auch ein großes Potenzial für positive Psychologie, dass wir ein bisschen bewusster umgehen mit dem, was wir uns an Emotionen auch von außen reinziehen.
Eine Bekannte von mir ist Kriegsberichterstatterin gewesen. Die macht viel Vorträge an Schulen. Und sie sagt auch, und die hat mir auf einmal, wo wir uns unterhalten haben, hat sie mir gesagt, sie hat sich so auf 5:1 Verhältnis angewohnt, dass sie auch das Fünffache auch am Positiven über dieses Land berichtet und dann auch wieder einmal ein Bild von dieser Kriegssituation bringt und so weiter. Sonst hat sie gemerkt, nach 5 bis 10 Minuten, die SchülerInnen, die da bei ihren Workshops sind, die machen zu. Aber es ist ja logisch, es ist ein Schutz. Wenn ich merke, das Nahrungsmittel, das man mir da offeriert, das riecht verdorben, da sage ich bewusst nein. Nur bei diesen Geschichten, die eigentlich in mir gar nicht mehr verdaulich sind, die etwas auslösen, das schützt sich durch das Hirn und sagt, ich tue zu, dann kommt auch das Resignative, das Ohnmächtige oder das eventuell sogar Verdrängende oder nicht hinschauen Wollende. Das kommt zustande und diese Effekte, diese Phänomene haben wir die letzten Jahre erlebt. Und deshalb ist das, was du vorbenannt hast, dieser konstruktive Journalismus, dieses Benennen auch des Guten. Aber bitte nie so in diesem reflexartigen, ich kriege eine schlechte Nachricht, aber weißt schon, da gibt's auch Lösungen. Also dieses Zack, Zack, es braucht diesen Übergang und es braucht dieses Name it to tame it. Stimmt, das ist schlimm. Es ist furchtbar. Und dann kommt kein Aber, sondern ein Und. Und gleichzeitig wissen wir das. Und gleichzeitig gibt's dort auf der Welt Lösungen. Und gleichzeitig haben wir rückblickend auf die Menschheitsgeschichte auch gesehen, dass das und das dann immer geschieht. Ich glaube, da ist auch diese Kraft der Sprache drinnen, wenn man das auf positive Kommunikation, so wie es benannt wird, oder für mich auch konstruktive Kommunikation mehr belässt und da den Journalismus mit einbezieht. Da ist ein Riesenhebel drinnen.
Bei Veranstaltungen denke ich jetzt gerade auch nochmal an diese 5:1-Regeln. Wenn wir schwierige Themen haben, auch bei Kongressen, das Thema Nachhaltigkeit, Migration, Klima, dass es vielleicht auch da wichtig ist, dass wir auch während wir zusammen sind, so eine bestimmte 5:1-Regel haben, dass es positive Erlebnisse auch dort gibt, um diese große Herausforderung, die draußen in der Welt auf uns wartet, auch bewältigen zu können.
Ja, unbedingt. Wir brauchen das Mehrfache am positiven Erleben, um überhaupt die Zuversicht zu bewahren. Also in einem Leben, wenn man so fragt, und wie geht's dir, oder? Und bei uns in Vorarlberg sagt man dann viel so, ja, moll, Gott schau, man lebt, oder so, man lebt, sieht man. Da ist laut Forschung immer noch mehr positiven Erleben als negativ. Das ist immer noch 2:1. Dass man das Gefühl hat, ich habe ein gutes, ein erfüllendes Leben, ein wirksames Leben, brauche ich das Dreifache. Das 3- bis 4-fache an Positivität, an positiven Beziehungsnetzwerken, das Gefühl, da bin ich aufgehoben, da bin ich vernetzt, da bin ich wirksam. Ich brauche das 3- bis 4-fache, um dieses Dystopische, dieses, was auch eventuell den Bach runtergeht, das Krisenhafte, überhaupt regulieren zu können und handlungsfähig zu bleiben. Und das ist für mich eine Zahl, die hat schon mathematische Gesetzgebung, also das wissen wir zwischenzeitlich, auch aus der positiv-psychologischen Forschung in Kombination mit der Hirnforschung. Und das gilt es eigentlich für alles anzuwenden, sei es im Unterricht mit SchülerInnen, sei es im Journalismus, sei es bei Veranstaltungen, sei es auch in der Familie. Das finde ich das Entscheidende.
Bertram, es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort für unser Gespräch. Ich nehme wirklich sehr viel Neues mit, auch wie die Psychologie sich als Forschungsgebiet versteht, wie die Hirnforschung, die Philosophie mit einbezogen wird. Ich nehme auch ganz viel Bestätigung mit für das, was wir versuchen in Veranstaltungen an Menschlichkeit, an Positivität, an Stärkung reinzubringen. Und ich kann nur sagen, wenn du mich fragst, Dankbarkeitsübung, ich bin dir jetzt wahnsinnig dankbar und von ganzem Herzen.
Ich danke dir. Ich danke dir auch für die Gelegenheit, dieses gemeinsame Gespräch führen zu dürfen. Ja. Danke für deine Initiative.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.